So, kurze Einführung. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag in der Session Bell. Wir setzen da fort, suchen nach Dateien, mit denen wir uns jetzt schon im letzten Vortrag beschäftigt haben. Ich begrüße Harald König, Daniel Vortragenden hier und wünsche viel Vergnügen.
Ja, guten Abend und überhaupt den letzten Vortrag. Dieses Jahr schon wieder für Chemnitz, dann ist schon wieder rum. So, groß genug. Ja, ich habe schon sehr oft und sehr gerne über irgendwelche Shell-Skripten erzählt, weil ich immer noch relativ viel auf der Kommandozeile arbeite und in letzter Zeit gab es so ein paar Mal Themen, die mit Find und anderen Sachen zu tun haben, die euch hoffentlich auch Spaß und ein bisschen neue Erkenntnisse für Grusel bereiten dieses Mal. Für ganz kurz erst ein paar Worte zu mir, wer es noch gar nicht gesehen hat. Und dann geht es halt darum, Find und Friends irgendwie ein bisschen zu machen, nachdem so alle möglichen anderen Themen auch hier schon so passiert sind. Speicherkartenrettungen, Dateien suchen, vergleichen, war schon mal ein bisschen, welcher Kalender galt, wann und wie. Egal. Da fehlt noch was. Mit der Computerei bin ich schon sehr früh in der Schule in Verbindung gekommen. Wir haben da schon ein bisschen Open Source und Open Hardware gemacht. Bei uns drei Gymnasien in einer Straße nebeneinander standen. Und ganz aktuell zum diesjährigen Thema ist auch so, mein erster Computer hat Lochstreifen. Ja. Weiß nicht, wer es lesen kann. Man kann Lochstreifen lesen. Aber kommen wir nachher noch drauf. Das wird gleich nochmal wichtig werden. Aber mein erster Computer war tatsächlich Lochstreifen, der zweite dann an der Uni Lochkarten. Und dann ging das ganz langsam mit Terminals und ASCII und irgendwie weiter. Wo ich dann richtig an die Uni gekommen bin, weil hier ist VMS betreut und Tech an der Uni Tübingen implementiert, installiert und betreut. Hab dann vorher auch schon vor meiner Uni-Zeit mit PCs ein bisschen gespielt und Hardware programmiert und ging dann an der Uni gerade so weiter, wo es schöne Rechner gab. Und hab dann aber irgendwann mit Intel keine Lust mehr gehabt. Also ich muss immer ein bisschen trinken, weil ich ziemlich erkältet bin. Dass ich das die 1,5 Stunden durchhalte. Und habe dann eigentlich von dieser Intel-Architektur und den Intel-PCs und Assembler und sowas ziemlich die Nase voll gehabt, bis es halt die Chance gab, freies Linux und Quellen und sowas. Dann halt auch wieder einen gebrauchten PC gekauft. Wollte eigentlich dann BSD drauflaufen lassen, das war aber so instabil, dass es immer kaputt ging. Da habe ich mal Linux gemacht. Und es war dann leider so stabil, dass ich es nie wieder neu installieren musste und dann bin ich halt dabei geblieben. Hab dann relativ lang Grafikkarten programmiert, weil die erste Grafikkarte, die ich mir gekauft habe, hieß, da gibt es einen Treiber für. Nicht für meine Karte. Da habe ich halt angefangen, Grafikkarten ein bisschen rumzuprogrammieren. Da hatte ich mit sehr anderer Hardware auch schon ein bisschen Erfahrung. Hab das dann relativ lang gemacht, solange ich an der Uni halt noch Zeit dafür hatte. Hab dann mich lange in Tübingen Softwareentwicklung im technischen Linux-Umfeld, was immer der Kunde bezahlt, gemacht und bin jetzt seit 2014 bei einer kleinen Bosch-Tochter angestellt, zum Treiber für neue Hardware-Entwicklungen zu machen. Also 2014 in dem Projekt schon drin und seit 2012 und seit 2014 fest angestellt. Und auch da ist ganz viel Shell-Skript involviert gewesen, um mit Shell-Skripts auf Embedded-Controller mal zu testen, wie das alles so geht. Bosch kennen die meisten von Scheibenwischern, Zündkerzen, sonst irgendwas. Die Bosch SensorTech wurde jetzt vor 12 Jahren, glaube ich, gegründet, um die ganzen Sensoren, die es in der Automobilindustrie gibt, Beschleunigungssensor von Airbag, B-Ratensensoren, Gyrosensoren für das ESP, damals der berühmte Elchtest und solche Sachen und Magnetkompass und so, nicht für die Automobilindustrie zu machen, wir machen die für die Consumer-Elektronik, das heißt für Handys, Wii-Konsolen, Drohnen, all so ein Zeugs, Drucksensoren für keine Ahnung was. Und wir haben die letzten 6 bis 10 Jahre in unserem Projekt mit der gleichen Mikromechanik, um so Silizium-Sachen zu bewegen, keinen Sensor gebaut, sondern einen Laserprojektor. Laserprojektor, das erste ist jetzt gerade, passt in ein Handy, in eine Armbanduhr rein, der erste Kunde macht jetzt gerade so eine Smartwatch mit dem Laserprojektor. Ob man das wirklich braucht, weiß ich nicht, aber ist toll. Ist klein genug und geht und die verkaufen unser Zeug. Und da steckt ganz viel Shell-Skript im Entwicklungstool, am Schluss kommt ein Kernel-Treiber bei raus, der dann auf so einem Android-Phone, Smartphone, Smartwatch laufen kann. Ja, dafür eigentlich schon mal genug Einführung. Diesmal, ich habe immer gesagt, schickt mir mal Themen. Was könnten wir noch als schönen Shell-Skript machen? Und letztes Jahr tatsächlich das allererste Mal passiert, dass jemand vorher eine Mail geschickt hat und gesagt hat, er hatte auch so ein Problem und ob man das nicht mal irgendwie programmieren machen kann, vom Wolfgang Kleinen. Das war für einen Vortrag auf der Frostcon in St. Augustin im Sommer letzten Jahres, wo ich dann auch kennengelernt habe. Und sein Problem war, also das aus seiner Mail, er würde ganz gerne alle seine Verzeichnisse durchsuchen und irgendwelche Doc und Office, OpenOffice, LibreOffice-Files suchen und die dann, wenn es noch nicht passiert ist, konvertieren nach AppyWord, weil er festgestellt hat, in AppyWord kann man sehr schön die Texte suchen. Wenn er das dann mal geschafft hat und sicher ist, dass alle seine Texte, Doc-Files, irgendwas als AppyWord rumliegen, dann kann er mit Grep eine Volltextsuche machen und nach Stichworten suchen und wissen, in welchem Dokument das mal drin war. Und das war so ein bisschen der rote Faden, an dem wir uns dann entlanghangeln wollen, so mit Files, Dateien suchen, gucken, sind die dann auch schon da, wie kann man das in verschiedenen Weisen machen, wie kann man sowas effizient machen. Und das macht er eben mit Find und ganz vielen Sachen, die wir jetzt kennenlernen wollen. Wer hat schon mal auf der Kommandozeile Find gemacht? Okay, anders. Wer hat noch nie Find gemacht? Das ist gut. Aber die anderen werden vielleicht auch noch was kennenlernen. Nun ist es so, also das war letztes Jahr. Ups. Ende letzten Jahres kam bei uns auf der lokalen Tübinger Mailingliste dann noch so eine Mail bei uns rum, die nennt sich eigentlich Grep Blindspot. Da hat jemand angefragt, er hat da mit Bind, werden wir gleich anfangen zu spielen, aber den Teil möchte ich vorziehen, weil es auch schön ist und dann haben wir beliebig viel Zeit hinten, Dateien suchen, konvertieren, aber das finde ich so schön, welchen einen extra Vortrag mit angeboten, das ist nicht angenommen worden, aber jetzt haben wir ja 1,5 Stunden, da passt das auch noch mit rein. Dem sein Problem war, er hat Find durch den Directory-Baum gemacht, sucht alle Dateinamen, achso, vielleicht, ja, genau, Find. Wir machen erstmal ein kleines bisschen Find im Voraus. Find ist ein ganz gruseliges Programm. Das ist, also Unix, Kommandozeile ist ja ganz viel so kurz. Alleine ist schon, dass das 4 Zeichen sind. Das ist total nicht Unix eigentlich, ja, weil die heißen ja sonst 2, höchstens mal 3 Buchstaben. Aber Find ist tatsächlich so aus dieser Generation raus. Eines der ersten Unix-Kommandos überhaupt. Such mal durch ein Directory durch und sowas, weil das ls früher nicht rekursiv durch so einen Baum durch hätte es auch nicht können müssen, weil dafür haben wir ja Find. Und das neumodische Find, das hat auch immer neue Optionen, um ganz kompliziert Dateinamen zu suchen, die auch nicht alle kennt. Und früher ist man halt hergegangen und hat man mal gesagt, Find, such mal was Falsches machen, zum Beispiel von hier. Such da ganz, ganz viele Dateinamen. Wenn ich jetzt was Spezielles suche, hat Find neuerdings so Sachen wie Minusname, sonst was, aber dafür gab es schon immer eine Pipe und man konnte Kommandos ansetzen. Und Grep war schon immer das Tool, um irgendwelche Dateinamen zu suchen. Dass wir einen guten Dateinamen haben. Ah. Und als guter Dateiname wäre zum Beispiel die wenig informativsten Slides von gerade eben. Da kommen immer Fehlermeldungen, weil ich jetzt ausnahmsweise mal nicht root bin und nicht alles gucken darf. Die schmeißen wir einfach mal weg. Also so Fehlermeldungen interessieren uns heute nicht. Das kann jetzt länger dauern, weil früher waren die Rechner langsam und die Platten klein. Ah, hat schon was gefunden. Ja, also ohne, dass das Find irgendwie magische Dinge können muss, kann ich damit tatsächlich Dateinamen finden. Such mir mal alle Namen über das ganze Ding. Das Find ist noch eine Weile beschäftigt. Weil die Platten zwar schneller, aber auch größer geworden sind. Und sie sind sehr viel größer und schneller geworden. Aber früher hat so ein Find auf einer alten PDP auch schon mal eine Minute oder so gedauert. Und das kann jetzt hier auch noch mal eine Minute dauern. Aber wie gesagt, Generation, Lochstreifen. Das Schöne, also was ihr nicht so richtig sehen könnt, warum das eigentlich auch war, das wird uns heute noch öfter ein, das ist ein Lochstreifen, da ging es mal darum, kann man auf einem 7-Bit-Lochstreifen auch Umlaute ablochen? Und die klare Antwort ist, ja, man kann, aber das könnt ihr auch nachher angucken, weil da ist so ein bisschen ASCII reingelocht, da kann man so ASCII-Art machen und hier haben wir ein Ü. Ja, Generation Lochstreifen ist vorbei. Ah, die Minute ist um, wir haben alles gefunden. Und das halte ich nach wie vor immer noch für legal, wenn man mit Find irgendwie hergeht, kompliziert was suchen möchte. Find kann von Haus aus zwar, die richtige Variante wäre gewesen, minus name, wenn ich genau weiß, wie es heißt, ist das total einfach. Und So geht's schneller, weil Feind sucht die fortmäßig ab dem Verzeichnis, wo ich gerade bin. Sagt, ich habe was gefunden. Oder eins runter. Kann es auch nochmal suchen. Wird beim zweiten Mal auch nicht langsamer gehen, weil manchmal blubbert er ein bisschen voll mit Brock und irgendwas sehr voll. Okay. Wieder. Keine Fehlermeldung. Es wird wieder gleich langsam gehen. Also, wenn es Fragen, Unklarheiten gibt, immer sofort losbrüllen. Es wird keine Zeit am Ende für Diskussion geben. Ihr müsst sofort fragen, auch damit ich euch nicht abhänge oder irgendwas Komisches mache. Warum das da hinten oder da vorne oder irgendwo ist, das ist jetzt so allgemeines Shell-Wissen. Man darf das sogar so machen. Spielt gar keine Rolle, wo das steht, weil die Shell liest sich die ganze Zeile. Und ob ich jetzt hinten sage, mach für dieses Kommando die Umleitung, also solange nicht so Pipes und sowas drin sind, die Shell guckt erstmal, was wird IO Redirection, die Output und Input umgeleitet. Wenn ich zum Beispiel Sort EDC Passwort oder sowas, der nimmt eine Datei und liest sie und macht irgendwas, ja. Sortiert es jetzt irgendwie alphabetisch. Unten ist irgendwas mit X, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich kann auch eine IO Redirection machen, dann liest er von Standard Input, nimmt die Datei, kommt genau das gleiche raus, was für eine große Überraschung. Ich kann das tatsächlich auch so schreiben. Ja. Führe mein Kommando aus, aber ich sage erstmal, der Input kommt von da. Ich kann auch noch sagen, und der Output geht nach da. Def 0, ja, das ist, nee. Temp S, und das Kommando, um das es geht, ist das da. Ja, und dann, wenn ich dann gucke, was steht in Temp S drin, oh Wunder. Also, das ist, wo ich das hinschreibe, ist, das ist, geht mit jeder Shell. Darf man überall hinschreiben. Was ich auch öfter machen werde, vielleicht für viele von den Kommandos, ich kann so Sachen machen wie ls, diese Datei. Und ich bin es immer gewohnt, dass es ls-l ist. Und für die meisten GNU-Kommandos darf man die Option auch noch hinten hinschreiben. Das bin ich einfach so, da kann man mit dem Cursor hochgehen. Oh, mir fehlt eine Option, keine Ahnung. Da muss ich nicht nochmal nach vorne, und der Option fehlt noch ein Minus. Muss ich nicht unbedingt nach vorne mühsam mit der Cursor-Taste gehen und das vorne einfügen, das darf man meistens hinten tun. Das gilt nicht für BSD und alte Unixe. Und es gilt nicht für alle Kommandos, für die die Reihenfolge eine Rolle spielt. Wie Feind zum Beispiel, da spielt die Reihenfolge eine große Rolle. Aber ansonsten darf man so Sachen beliebig hin tun. Auch für Grep darf ich durchaus, ich suche mir irgendwas. Such den Harald in EDC Passwd. Und groß geschrieben gibt sie nicht. Und wenn ich dem Grep die Option minus i angebe, case insensitive, dann gilt das auch noch für das Grep. Was auch so immer ein Problem ist, dann, wenn man Dateien löschen möchte und hier hinten sich noch so ein minus rf und ein Stern und sowas versteckt. Deswegen sollte man manchmal bei rm zum Beispiel mit so Problemen an. Oder, das ist da die GNU-Variante, wenn man dann minus minus macht, heißt ab hier gibt es keine Optionen mehr. Und dann wirkt auch das minus i hinten nicht und er sagt dafür, oh, minus i, die Datei finde ich ja gar nicht. Weil dieses minus minus dann immer ab hier, wenn es da was mit minus kommt, ist es keine Option mehr. Zurück zum Feind. Also deswegen, jetzt zurück zu der Mail, die wir da, ich da gekriegt habe, also auf unserer Mailingliste hat einer gefragt, warum tut denn das nicht richtig? Und seine Idee war, Feind, ich habe da so einen Directory-Baum, suche mal durch alle Directories durch, suche irgendwas mit in, suche irgendwas mit inter. Und da kommt was raus. Und sag ich mal, das habe ich vorbereitet. Ich habe da so einen Directory-Baum, ich suche da durch, also mehrere Startverzeichnisse, irgendwelches Webgedöns, keine Ahnung. Halt. Das erste, Grep sucht alle Dateien, Zeilen, kann ich auch mal zeigen. Sucht alle Zeichen, in denen IN drin steht. Und der hintere ist jetzt ein sehr akademisches Beispiel zunächst mal, aber spielt keine Rolle. Und der Rest sucht Inter. Hätte er ja auch gleich nach Inter suchen können. Warum er das so gemacht hat, weiß ich nicht. Das Überraschende ist, wenn ich jetzt suche ich alle Zeilen mit I, das sind ja noch mehr Zeilen. Und sucht da drin wieder Inter, also nochmal, hier kommt was, und jetzt mache ich nur das N weg. Jetzt muss ich gucken, sein zweites Beispiel, das er gehabt hat, sieht ganz ähnlich aus. Ich könnte schon mal überlegen, was ist passiert? Warum ist das so? Blabla, 48, ich suche irgendwas wieder mit Inter, was immer das genau war. Das geht gut, ich suche zunächst mal, da bleiben mehr Zeilen übrig, in denen ich dann immer noch, also alle 48er haben eine 4, das muss eigentlich auch wieder gehen. Und Variante 3. Wenn man akademisch richtig hoch anfangen, ist dieses hier. Das finde ich eigentlich das einleuchtendste Beispiel zunächst mal. Suche Inter irgendwas JPEG. Alle Zeilen mit Inter, alle mit JPEG. Da kommt was. Ich suche an. Jetzt suche ich erst alle JPEGs und da die Bilder mit Inter. Haben wir nicht. Was passiert? Liebe Freunde von Feind. Irgendwelche Ideen? Okay, die Frage ist, wie kriegt man, also mehr habe ich auf der Mailingliste auch nicht erfahren. Ich hatte damals auch nicht, kein Wissen über seinen Directory-Baum. Ich habe gesagt, ja, wie kann man sowas rangehen? Das Problem ist, hier tut irgendwas und da tut dann irgendwie nichts. Und es ist völlig unklar, wo die Dateien verloren gehen. Und also eine von vielen Möglichkeiten, an sowas heranzugehen, wenn man so Pipes hat, egal was, mache ganz gerne, wer schon Vorträge gesehen hat, sehr lange Pipes. Habe gerade gestern ein Shell-Skript angeguckt, um hier so die Kalendersachen für die Chemnitzer Linux-Tage ein bisschen optimieren. Das war ein Shell-Kommando mit 27 Pipe-Zeichen, der halt so vom Netz das mal holt und ergänzt und ersetzt und dann einen schöneren iCal-File für ein tolles Konferenzplanungstool macht. Und wenn man nicht weiß, wo sowas passiert, dann gibt es ein tolles Kommando T. Blockt, und da macht man an jeder Pipe-Stelle, wo so die Prozesse durchkommen, halt mal T. Logfile 2. Hinten sehe ich, ob was kommt oder nichts kommt. Hinten das dritte T, oh, da fehlt noch ein Pipe. So. Das heißt, immer T ist so ein T-Stück. Der lässt einmal die Röhre weiterlaufen und macht dann einen Abzweig in so eine Datei. Und das ist so zum Debuggen total praktisch. Wenn wir jetzt das mal machen, hier T, dann kommen da irgendwelche Sachen raus und jetzt können wir mal gucken, die Dateien L1 und L2. In L1 ist total viel drin. Und in L2 ist ein bisschen weniger drin. Achso, dann machen wir es mal für der Vollständigkeit halber. L2. Das ist dann die eine Zeile, die auf dem Bildschirm rauskommt. Nochmal. Ja. Da können wir mal gucken, wie viele Zeilen sind drin. 30.000 Zeilen, die nach dem Feind noch da sind. 468, die nach dem ersten Grep übrig sind. Eine Zeile, die nach dem zweiten Grep noch auf dem Bildschirm kommt. Machen wir das gleiche nochmal. Und machen da das Beispiel mit keine 8, kein Output, gucken uns die Anzahl der Zeilen wieder an, stellen fest, L3, kein Output, verstehen wir, 0 Zeilen, L2, viel mehr Output, ist nicht so unplausibel, weil ich habe ja eigentlich, könnte ja viel mehr Vieren suchen, aber das L1 sind jetzt nur noch 5000 Zeilen. Das ist ja irgendwie komisch, vorher hat das Feind 30.000 Zeilen Output geliefert. Und jetzt nur noch 5, jetzt kann man hier mal gucken, was macht das Feind denn wirklich? Also WC-L, zähl mal die Zeilen. Aha, das ist ziemlich das, was wir da oben beim ersten Beispiel auch haben. Das heißt, beim ersten Mal hat das Feind 30.000 Zeilen, können wir mal zeigen. Ah, es ist wirklich viel Gefrickel. Das waren die 30.000 Zeilen, die da eigentlich da sein müssten. Und wenn ich das jetzt so mache mit diesem Grep 4 und sowas, dann sind plötzlich, dann gibt das Feind gar nicht mehr alles aus. Ideen? Idee war, dass nur am Anfang die 4 steht. Ja, aber dann müsst ihr hier am Anfang, wenn ich da die 8 dazu mache, dann müsst ihr vielleicht am Anfang nur die 4 achten. Nein, das ist es leider nicht. Ja. Ah, okay, das ist plus minus 1 ist, ja, das, also der Kommentar war, durch das L1, L2, L3 ändere ich meine Messung. Das ist insofern richtig, weil ich Feind Stern mache. Das heißt, ich muss jetzt 3 mehr finden. Das erklärt natürlich nicht, warum ich jetzt hier statt 30.000 nur noch 5.000 finde. Aber sonst so, Quantenmechanik ist schon mal gar nicht so schlecht, aber es wird esoterischer. Weil die Frage ist, was macht denn das Feind eigentlich? Jetzt könnte ich auf andere, ich habe mal 2 Vorträge gehalten, 2 Jahre nachher über S-Trace. Man kann jetzt das Ganze auf der Kommandozeile S-Tracen und gucken, welcher Prozess macht was, der wird uns das alles beantworten. Weil das würde jetzt, dafür gibt es auch schöne Papers, kann man auch lesen. Will ich gar nicht hin. Mein zweiter Tipp, wo der das geschrieben hat, war doch einfach mal so blind hinein. Also, Feind liefert nicht mehr genug Output. So viel haben wir schon mal gesehen. Ne? So. Feind liefert 30.000 Zeilen Output und es tut. Feind liefert 5.000 Zeilen Output und es tut nicht. Mein Tipp war, mach doch mal bei allen Krebs die Option minus A dran. Und die macht, dass der Output wieder kommt. Ah ja, was macht der denn? Ja, das ist jetzt die gute Frage. Was macht denn Krepp minus A? Und warum habe ich so blind gemeint, mach doch mal Krepp minus A. Oh. Das hatte ich bis vor ein paar Wochen tatsächlich auf meinem richtigen System demonstrieren können, wie das geht, und habe aber jetzt heute Mittag festgestellt, irgendwas im System-Update hat dafür gesorgt, dass auf dem SU-System, wo ich das eigentlich alles mal getestet habe, das Krepp jetzt nicht mehr sich so verhält, wie ich es gerade dargestellt habe. Das Original kam von einem Ubuntu 16-User. Ich habe damals festgestellt, dass eigentlich so ziemlich alle Unix-Systeme das gleiche Problem haben und das was zu tun hat mit der Krepp-Version 2 und Krepp-Version 3. Mein SUSE Tumbleweed hat schon eine Krepp-Version 3, da muss man ein bisschen rumtricksen. Deswegen hatte ich mir extra noch Kopien von Krepp-Version 2 in verschiedenen Varianten angelegt. Die habe ich alle getestet und die haben alle das Problem gehabt. Und heute Mittag konnte ich es nicht mehr reproduzieren. Das ist auch zu sehen. Deswegen habe ich hier jetzt so ein Mini-Ubuntu als Docker-Container mir mal kurz hingezaubert. Und in einem richtig alten Ubuntu 16 Docker, da tut es noch. Warum das bei SUSE jetzt weggepatcht wurde, muss ich mal noch rauskriegen. Gibt dann den nächsten Vortrag. So, aber deswegen sind da keine Man-Pages drauf, weil es kein komplettes Unix ist. Aber es ist so komplett, dass es richtig tut. Was macht minus A? Dafür gibt es Man-Pages. Und in so einer Man-Page kann man immer suchen, was macht denn minus A? Ich habe ein klein A genommen, dann so ein klein A. Habe ich es gerade schon über A? Ah, und das findet es nicht, weil ich A-Leerzeichen gesucht habe und hier noch ein Komma reinkommt. A sagt dem Krepp, das ist schon ein Textfile, der da kommt, das ist gar nicht binär. Wofür braucht man das normalerweise? Also ganz blind sagt Krepp, such mir mal irgendwas und macht, also meistens geht man so, ich suche in einem Directory oder so oder im eigenen, das ist ein blödes Beispiel. Ah, das Krepp 3 macht ein paar Sachen. Ich gehe irgendwo her und mache hier so, auch blödes Beispiel. Wenn man so blind Krepp auf ganz viel macht, zum Beispiel auf bin ns, dann sagt er, ah, das ist aber ein Binärfile, das willst du sicher nicht auf dem Bildschirm sehen. Das Krepp total nett zu einem. Und dann kann man sagen, ich weiß, dass das binär ist, ich will es aber trotzdem sehen. Und dann kommt halt mehr oder weniger Binärmüll. Jetzt möchte ich meine Datei mit etwas weniger Binärmüll vorbereitet. PDA, bitte fix. TX. Ja, Krepp ist inzwischen auch so was Komisches geworden. Da hätte ich jetzt aber, jetzt hat es gerade das Terminal verstellt. Also bei richtig binären Sachen sagt Krepp dann meistens, das ist binär, das willst du. Achso, ich habe da Krepp minus A gemacht. Binary File matches. Da sagt, ah, okay. Aber willst, und dann kann ich sagen, minus A macht trotzdem mal. Und das war der Grund, also das hat irgendwas mit binär und nicht binär zu tun, ja. Also wenn ich hier sage, mach mal Krepp minus A, mach trotzdem, dann tut das. Lass das minus A weg, dann tut das nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, wo und was ist da binär und warum? Jetzt machen wir da mal, also nochmal L1, 2, 3, das ist der tut nicht Fall. Jetzt mache ich mal die anderen. T für tut. Ich will alle Dateien gleichzeitig haben. Gut. Oh. Also die L1 sind die. Achso, ich hätte jetzt hier nochmal eine 4.8. Das waren die Originale. Tut, tut nicht T für tut. Genau, da kommen wir raus. Und jetzt interessieren mich eigentlich erstmal nur die L1. Das ist das, was beim Krepp rauskam. Da sieht man jetzt einmal viel und einmal wenig Output. Und jetzt kann man mit so Kommandos TIFF oder einfach beide in Editor reinladen. Editor Euro, irgendwas. man kann sowas mit TIFF machen. Jetzt mal gucken, was da drauf ist. Ich habe das dann. Also less gab es auch nicht, aber head gibt's. Ohne S. Da sieht man, wo es irgendwie aufhört und anfängt. Das ist die blöde Darstellung. Also wenn man den richtigen hat, dann wird man sich das in Editor. Ah, Moment. Copy L1 nach. Das ist jetzt allein ein bisschen gebastelt. So, und jetzt haben wir den richtigen Editor. L1. Das ist die, ich habe die jetzt in mein richtiges System rüberkopiert, L1, L1T. Richtiger Editor, da kann man zum Beispiel sagen, vergleich mir mal die beiden Buffer. Und dann sagt er, ab hier hört es auf. Ja, das ist da unten die letzte Zeile. Das heißt, in der Gegend ist irgendwas passiert. Jetzt ist immer noch schwierig, genau. Sieht nicht wirklich binär aus. Müssen wir halt ein bisschen suchen und gucken gehen, weil das alles nicht so richtig ergiebig ist, was leider dieses Skript hier liefert. Aber wenn man weiß, da ist jetzt irgendwas Binäres dran, mit dem Less ist blöd. Was ich bekommen habe, ist tatsächlich von dem Menschen, der das Mail geschickt hat, gesagt, na, brauchst ja nicht auf die Mailingliste, aber schick doch mal alle die Dateien, L find 1, 2, 3. Das ist genau das, was er für das T dann gemacht hat. Andersrum. Und das sind genau die die 30.000 irgendwas Zeilen, um die es dann eigentlich geht. Und wenn es da heißt, da könnte was Binäres drin sein, das jetzt also tatsächlich sein File-Listing, ist alles mal geschwind, mehr und nicht weniger. Und das, was da drüben auch schon so kam. Und wenn da was Binäres drin ist, dann kann ich ja jetzt mal zum Beispiel hergehen und sagen, dann tue ich mal alles das, was weg, was nicht binär ist. Editor oder so. Da gibt es so ein schönes Kommando TR, mit dem man sonst meistens. Wer kennt TR nicht? Okay. Also TR ist ein total nützliches Tool für viele schöne kleine Sachen. Und alle so kleinen Tools, wenn man mal wissen will, was macht's denn, und die Manpage gelesen hat, immer so ein bisschen Input. Es geht immer um irgendwas durchpipen, und das TR nennt sich eigentlich von Haus aus Translate. Wie man sagen, ersetzt die Zeichen von klein A bis klein Z. So eine typische Anwendung in Groß A. Groß-Z und dann werden alle Großbuchstaben, oder also das ist so ein echter Klassiker, wenn man alles klein oder groß haben möchte. Da gibt es viele Sonderfälle, also wenn ich jetzt zum Beispiel kann auch, wenn ich sage, ersetzt die Kleinbuchstaben durch, wenn die Listen gleich lang sind, dann wird das erste Zeichen durch das erste, also ein klein a durch ein groß a, ein klein b durch ein groß b ersetzt, so 1 zu 1. Wenn ich jetzt aber sage, ich tue die 26 Kleinbuchstaben ersetzen durch eine Liste mit nur einem, wenn die hintere Liste, die zweite, zu kurz ist, dann wird einfach für alles das gleiche genommen. Das heißt, alle Kleinbuchstaben werden durch einen Klammerhaufen ersetzt. Und so. Also das ist so zwei Listen angeben, zeichenweise ersetzen von erster Liste auf zweite Liste. Das TR kann ein paar mehr schöne Sachen, die ich auch erst sehr, sehr spät kennengelernt habe. Unter anderem kann man sagen, minus C macht das Komplement, macht also alle Zeichen, die nicht groß A bis Z sind, wieder im Wesentlichen die Kleinzeichen. Da passiert wieder was ganz Komisches, aber das Problem ist, das Echo liefert ein Zeilenende, das Zeilenende ist auch kein Großbuchstabe, deswegen wird auch das Zeilenende ersetzt. Und der Druck da, man hat es ein bisschen gesehen, man muss sehen. Da sind so ein paar Klammeraffen übrig, aber mein Prompt geht dann wieder an den Anfang der Zeile und überschreibt einen großen Teil davon. Immer wenn man auf der Kommandozeile so ein bisschen Output hat, der am Schluss kein Zeilen hat, tut man gut dran, einfach Semikolon und Echo dran zu machen. Geh mal noch in die nächste Zeile. Und dann sieht man wieder alles einschließlich dem Zeilenende. Das wäre zur Klammeraffe. Merkt man daran, wenn man das Originalbeispiel nimmt? Das ist ein Klammeraffe weniger, weil da hat er nur die Buchstaben ersetzt und das Zeilenende noch gemacht. So Zeug geht mit TR. Und was hier total schön ist, man kann ihm auch sagen, minus D, lösch mal zum Beispiel alle Kleinbuchstaben, dann bleiben Hallo Chemnitz für die Unix auch, ganz kurz. Und dementsprechend kann ich jetzt mal alle ASCII-Zeichen löschen und einfach mal sagen, lösch mir mal. Ja, was sind denn alle ASCII-Zeichen? Da gibt es eine Umschrift, wenn man die Manpage liest, weiß ich aber gar nicht. Es gibt auch eine Manpage für mein ASCII. Der gute alte. Und da wird halt erklärt, wie die Zeichen so alle heißen. Da merkt man dann irgendwo das erste Carriage Return, Linefeed, bla bla bla, alles Mögliche. Irgendwo geht's los mit Space, ASCII-Code Dezimal 32 und das normale ASCII-Zeug hört auf bei Dezimal 127 oder 7F oder Delete oder Schlangenlinie, sonst irgendwas. Das Delete auch nicht. Das heißt, ich kann hier sowas sagen, lösch mir mal die Zeichen von Leerzeichen bis Tilde. Ja, doch, habe ich richtig gekriegt. So. Lösch die alle mal. Achso, ja, dann bleibt bei Hallo Chemnitz ziemlich wenig übrig. Das war ich gerade etwas irritiert. Jetzt machen wir das mit unserer tollen Datei. Und löschen mal alle ASCII-Zeichen, weil da soll ja was Binäres drin sein. Da sind jetzt noch 30.000 Zeilenenden mit drin. Da ist dann gut, man hat so ein Less-Kommando. Machen wir erstmal so. Ah, und mein Less hat eine etwas geschickte Voreinstellung, die ich mir so gewählt habe. Less würde in der Masse hergehen. Less minus N war ich am überlegen. Es gibt eine Option Less minus groß S. Achso, halt. War es auch nicht. Ich habe zu viele Defaults an der Stelle. Das, man kann ihm sagen, er soll beliebig viele Leerzeilen zu einem zusammenfassen, klein S. Und, also das normale Less würde das so machen, klein S war's. Dann machen wir die Zeilnummer weg. Oh, da S, so. Aber ich kann dann im Less suchen, ne? Minus groß N, nein, minus groß N, ich hätte gern Nummern. Also ich da so mühsam durchmache, aber ich suche jetzt mal Zeilen, in denen mindestens ein Zeichen drin ist. Oh, zwei Zeichen drin sind, auch nicht. Das ist auch beleidigt. Okay, dann kann man aber hergehen, ja, also entweder less minus s, n, sagen wir, und dann sieht man in Zeile 6095, da ist irgendwas drin, was schwarz 314 pi ist. Ist das natürlich nicht pi, dann muss man wieder wissen, was less so anzeigt, der zeigt dann Binärzeichen, so. Jedes Binärzeichen, das da kommt, Oktal 314 an. Wenn ich bei dem Less hier auch noch das Backslash N mit reingenommen hätte, machen wir die Zeilennummern weg, dann wäre es viel einfacher gegangen, weil dann kommt tatsächlich nur noch ganz wenig raus. Dann kann man so einen Text machen. Und man sieht zumindest, da sind genau viermal das Hexadezimal CC irgendwo in dieser Datei. Alles andere sind nur ASCII-Zeichen von Leerzeichen bis Tilde und Zeilenenden. Und wenn man nicht so richtig weiß, was das ist, dann kann man denken, ja, okay, jetzt geht es wieder los. In der guten alten Zeit, wir ziehen wieder ASCII, da hat man die Probleme alle nicht gehabt. Aber neumodische Sachen und so komische Sprachen wie Deutsch, die wollen ja Umlaute und alles Mögliche haben. Und dafür gab es dann lang diese ISO-Latin 1, 2, 3, alles Mögliche. Da machen wir 8-Bit-Umlaute. Und das sind jetzt genau viermal irgendwie ein CC. Und das noch modernere Zeug, das muss ja auch Chinesisch, Koreanisch, sonst was können. Und das kann man jetzt konvertieren, zum Beispiel mit dem Kommando Recode. Nehmen wir einfach mal an, das wäre Latin 1 gewesen, was daherkommt. Da kann man sagen, konvertiert es mal von ISO Latin 1, Deutsch, 8-Bit-Umlaut-Gedöns irgendwie, nach UTF-8, weil mein Terminal, wie ich zeigen kann, irgendwo im UTF-8-Modus ist. Und halt Binärzeichen als UTF-8 interpretiert. Da wieder gar nichts. Weil da wieder kein Zeilenende ist. Und wenn das dann funktioniert, sieht man, ah, das ist so ein französisches großes I mit einem Akzent da für euch so rüber. Wie immer der genau heißt. In UTF-8 kann es mein Terminal anzeigen und kann man den abmausen. Und man, es gibt nicht nur mal ein ASCII, es gibt zum Glück auch sowas wie man Latin 1 oder 8859. Und es geht um das Zeichen Hexadezimal CC oder Oktal 314. Achso, ich hätte eigentlich nach der Nummer gucken können. Ein Capital Letter I with Graph Axon drauf. Der macht uns irgendwie Probleme. Jetzt sehe ich auch, wie das aussieht. Und jetzt, wo ich weiß, wie ich da tippen kann, könnte ich jetzt entweder mit meinem Editor nach, genau, meinem Lieblingseditor. Jeder Editor darf irgendwie E heißen. Datei. Der Editor kann auch Oktal suchen. Such mir mal ASCII-Code 314. Da ist einer. Und ganz unten zeigt mir mein Emacs zum Beispiel auch diese Zeile 6200. Irgendwas, wir hätten über die Zeilennummern, die wir vorausgekriegt haben, aber da ist noch so ein I, da ist noch ein I. Das ist das, was so das Problem ein bisschen bereitet hat. Und weil das Grep an der Stelle sieht, oh, da kommt Zeichen, und dieses einzelne I, 8-Bit, ist kein gültiges Unicode-Zeichen. Ah, kann man. Weil, wenn ich jetzt, wie mache ich das? Ja, genau, Echo. Wie sieht das binär aus? Mit meinem Terminal, das jetzt Unicode kann. Extra-C. Dann sind das nämlich 2 Byte. Das ist ja das Schöne an Unicode, dass man mehr wie 8-Bit machen kann. Koreanisch und irgendwie, es gibt halt mehr wie 65.000 komische Zeichen auf der Welt. Das heißt, auch 2 Byte reichen gar nicht aus. Und das CC ist so kodiert, dass das Unicode merkt, das stimmt nicht, das müssten mindestens 2 Binärzeichen hintereinander sein, das ist alles böse. Und deswegen ist es binär. Und dann denkt sich das grep, wenn da sowas ankommt, was kein, weil das grep aus dem Kommando locale auch so neumodisches Zeug, das es bei den Lochstreifen und Feind damals zum grep nicht gab, da steht halt jetzt drin, die Zeichen für dich sind alle UTF-8, 16-Bit oder mehr. Und das weiß dann auch das grep und verhält sich danach. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel eben das grep in der Datei mache, dann kommt da ganz viel Output und dann zeigt es irgendwie. Und wenn ich dann den grep, ja, weil das jetzt hier ein bisschen verquer ist, aber das gute neue grep, grep Version 3, macht dann sowas, das grept ganz viele Is. Und sagt ganz am Ende, oh, das ist aber, war aber ein Binärfile, aber ich habe für dich trotzdem mal was ausgegeben. Und das macht er jetzt deswegen, weil das grep am Anfang mal guckt, ist das überhaupt eine Binärdatei, dann würde er gleich sagen, ist ja binär. Aber oben ist ganz viel Text, das weiß erstmal gar nicht, dass da hinten bei Zeile 6000 mal ein einziges böses binäres Zeichen kommt. Deswegen fängt er an loszulaufen, denkt, das ist Text. Und die alte Version grep 2 bricht ab, wenn sie das erste Mal eine Zeile findet, die sie wirklich findet und versucht auszugeben und da so Binärzeug drin ist. Das neue grep, Version 3, das ihr hier seht, geht durch alles durch und sagt am Schluss dann aber noch, aber eigentlich war es binär. Aber er hat wenigstens alle 30.000 Zeilen bearbeitet und hat das Feind nicht abgebrochen. Ja? Wenn ich was zurück mache? Ich verstehe die Frage nicht ganz, was hinten von, aber ich werde jetzt gleich erklären, was genau passiert ist. Jetzt sind wir hier, wo es wirklich passiert, um das noch ein bisschen zu zeigen. Was tatsächlich passiert ist, um das aufzulösen. Wir machen Feind. App, IN. Das ist das Ubuntu und die meisten Unix-Distros momentan. Wenn ich das laufen lasse, dann findet er nur Zeilen, in der IN drin sind. Die Zeilen, die die bösen Zeichen haben, da steht nicht IN drin. Er hat jetzt keine von den 4 Zeilen gefunden, wo das Binärzeichen ist, deswegen ist grep glücklich. Er beschwert sich nur dann, wenn er auch eine Zeile findet, die ihm blöd vorkommt. Er hat die zwar durchgeguckt, muss sie aber nicht ausgeben, weil in den Zeilen nicht IN drin ist. Wenn ich aber alle Zeilen mit einem I suche, dann kommen auch die 4 Zeilen mit, die dieses Binärzeichen haben, und jetzt will er das Binärzeichen ausgeben und sagt, oh, das ist aber binär. Und wenn man dann die Verzeichnisse näher anguckt, es geht wirklich um eine Datei im Verzeichen S1600, also hier drin kommt es tatsächlich. Aber er sagt ja, Binary File Standard Input Matches. Habe ich aber überhaupt nicht gesehen, wenn ich sowas dann mache. Ja? Warum haben wir denn die Fehlermeldung nicht gesehen? Dass wir die Fehlermeldung nicht sehen, liegt so an einer lustigen Variante, wie die Leute das programmiert haben, war mir auch völlig unklar. Die normalen Unix-Kommando haben immer so 3 Ein-Ausgabe-Kanäle, den Input, wo ich sowas auch reinpipe, den Output, den ich auch in der Pipe weiterverwenden kann, so die ganzen Dateinamen. Und da gibt es noch einen dritten, den Standard-Error, den Error-Kanal. Und über den Standard-Error dachte ich immer, da könnte man Fehlermeldungen ausgeben. Diese Information, die man ja nicht unbedingt als Fehlermeldung betrachten muss, von wegen, ich lese da jetzt mal gar nicht weiter, die kommt leider nicht auf Standard-Error raus, sondern auf Standard-Input. Und deswegen sehen wir die nicht, wenn wir da hinten mit grep nach irgendwas ganz anderem suchen. Schade auch. Weil sonst hätten wir hier schon längst so eine... wenn hier die Meldung aufgepoppt wäre über Standard Error, oh, da war doch was binär, Standard Input, hätten wir viel früher gewusst und haben wir suchen müssen. Version 3 von Grep, die am Ende die Meldung ausgibt, gibt sie immer noch auf Standard Output aus. Ja, also wenn ich jetzt hier tatsächlich ein Grep, die einfachste Möglichkeit ist, man guckt einfach, was kommt auf Output und man sieht es auch in Rot, er hat das Bin gefunden. Die Meldung wird immer noch verschluckt, wenn ich hinten nach irgendwas anderes suche. Also was wirklich passiert ist, das alte Grep bricht hier ab, merkt, oh, da kommt was, was ich nicht richtig ausgeben möchte, passt ja nicht zur Lokale. Und dann hören wir halt mal auf. Obwohl das total toll ist, fein so zu greppen, ist das total blöd. Weil wenn er jetzt zum Beispiel versucht hätte, seine Dateien zu suchen, würde das eigentlich mal zumindest nehmen. Das war ein Beispiel, ich glaube irgendwas so Stern inter Stern.jpg wollte suchen. Dann wäre das ja gut gegangen. Und dann hätten wir ja keine Vorträge über den Teil halten können. Und ich finde es anders gut, weil das kann tatsächlich komplexer sein mit regulären Ausdrücken. Sonst was, Grep kann viel mehr und ich muss mich nicht... Hier, in dem Beispiel ist völlig klar, das Inter muss vor dem JPEG stehen. Wenn ich das nicht weiß, in welcher Reihenfolge das steht, könnte ja in dem Verzeichnis JPEG irgendwas heißen, was Inter im Dateinamen hat, dann würde ich das so nicht finden. Das Grep würde eigentlich beide finden. Also wenn ich da so Grep, JPEG, sonst was machen würde. Also gibt gute Gründe, das so machen zu wollen, das soll einfach gescheit tun. Gut nicht, ja? Ah, müsste Grep einen Return-Code ausgeben? Ja, würde man sich wünschen. Mal gucken. Also Grep, es gibt immer einen Return-Code von jedem Programm. Den kann man sich immer angucken mit $Fragezeichen hinten raus. Beiden Beispielprogramme sind immer true. Es gibt eine 0 ist mal in Unix. 0 heißt, alles ist gut gegangen. Ich beende mich mit dem Status true. Und false ist das Gegenteil. Irgendwas ist nicht gut gegangen. Da kommt klassischerweise eine 1 zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel Grep irgendwas versuche zu suchen, was er nicht findet, würde ich erwarten, dass da keine 0 kommt. Und wenn er irgendwas zu finden hat, dann wird Grep wohl glücklich sein und sagen, wird schon gut gegangen sein. Mal gucken. Ah, ja, weil ich jetzt gerade in diesem komischen Ubuntu bin, wo es keinen Harald-Account gibt. Root könnte es vielleicht auch in Ubuntu geben. Ja. Und 0, Grep ist glücklich. Jetzt können wir das nochmal ausprobieren. Also mit dem Sonderzeichen, habe ich das noch in Pastebuffer? Habe ich nicht. X, das habe ich, glaube ich, hier getippt. Wo? Großbuchstaben. Ah, da war es doch schon. Ich habe hier so ein Zeichen. Punkt. So, jetzt ist. Dann muss Grep glücklich sein. Und jetzt machen wir da wieder ein böses Zeichen draus. Mit Ach. 1. War nicht so glücklich. Warum sagt er jetzt nicht, weil binär ist? Aber gibt einen Stand, oder wenn er nichts gefunden hat, weiß ich jetzt nicht. Dann machen wir es lieber nochmal andersrum, um sicher zu sein. Grep in l.find. Viel Output. Ja, das ist gut. Mache ich das mit dem i? Und dann am Schluss sagt er, das war aber binär. Ja, Output. Also hier zumindest kein Statuscode, ja. Da muss man beim Code nachgucken. Aber ist ja auch kein Error, sonst würden wir es ja auf Error ausgeben. Ja. Nee. Ich zeig's nochmal, ja, nee. Die Nullzeilen waren tatsächlich nur in dem L3, oder wenn ich mal kurz zwischen was L3 war das, was hinten auf der Konsole rauskommt. Die beiden direkt nach dem L1 ist L1 tut und L1 tut nicht. Also es sind entweder. Ah, okay, da war ich noch nicht ganz verdammt, wäre ich jetzt gerade nochmal hingekommen. Warum ist L1 tut nicht, kürzer wie L1? Das liegt jetzt ja an diesem blöden Verhalten vom Feind. Machen wir nochmal. Also was. Führen uns einfach nochmal aus. Das ist wirklich wichtig. Und das Grep war i. Und bis hierhin sehen wir die ersten 5000 Zeilen. Und jetzt würde das Crap gern die nächste Zeile ausgreifen, sagt, oh, das ist aber binär, und verabschiedet sich. Und das Crap bricht ab und das Feind möchte weitere Daten in die Pipe reinschicken. Das klappt aber jetzt nicht mehr, weil hinten gar nichts mehr ist, um die Sachen auslesen. Und der Feind kriegt dann einen Fehler beim Versuch zu schreiben zurück, was sich Broken Pipe nennt. Diese Pipe, diese Kommunikationsstruktur zwischen dem ersten Prozess Feind und dem zweiten Crap, hat das Crap beendet. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich sowas mache. Feind, gib mir mal die ersten 10 Zeilen aus. Und dann bricht das Head ab und das Feind wird dann von der Stelle auch abgebrochen, weil er versucht, weiter zu schreiben. Das ist das, was ich am Anfang mal so schnell, flachsig gesagt habe. Kommando S3 ist, anderer Vortrag. Dem würde man jetzt ansehen, wenn man sowas dann machen würde. Na, das T. Das T ist ein T-Stück. Achso, warum es mit T nicht, auch nicht abbricht. Also das ist gleich das gleiche T. H1 zum Beispiel, ja. Wenn wir das jetzt probieren und gucken, wie viel in H1 reinpasst, dann ist es auch nicht sehr viel. Also die Pipes werden immer so im Normalfall in 4 Kilobyte Blöcken, weil nochmal 4 Kilobyte und nochmal 4 Kilobyte werden die Daten rübergeschaufelt. Und Feind sucht ganz viele Dateien, überträgt die in das T. Das T schreibt sie in eine Datei rein und versucht sie weiterzuschreiben. Aber das T macht erst dann weiter, wenn es die Daten weitergeschrieben hat und wenn es dann nochmal 4K hat. Und wenn jetzt der hintere abbricht, dann kann T nicht mehr weiterschreiben, dann liest es auch nicht mehr weiter. Wo sollst du mit den ganzen Daten hin? Da könnte ja ganz, ganz viel kommen. Da könnte mehr kommen, wie ich Speicher habe. Das geht so richtig schön parallel. Dafür haben wir ja Multitasking in Unix. Und wenn der hintere Task nicht mehr Multitasking machen will, wenn er sagt, ich habe schon 10 Zeilen ausgegeben, ich bin fertig, völlig valide, dann kann das T da nicht mehr hinschreiben. Dann sagt das T irgendwann, ich kann nichts mehr schreiben, dann brauche ich nichts mehr lesen, hört auch auf. Und so von hinten nach vorne geht diese Pipe, diese Röhre kaputt. Und dann hört der T auf und dann sagt der Feind, oh, jetzt ist mein Schreib, ich will da mehr schreiben. Der Schreibvorgang, der schon am Laufen ist, wird auch abgebrochen. Der hat immer gewartet, bis das T die Daten annimmt. Hat es nicht angenommen und da sehen wir halt, dass jetzt die ersten 4 Kilobyte von Feind nach T und von T nach Head ging. Head hat weniger als 4 Kilobyte gebraucht, um die paar Zeilen auszugeben. Wenn ich da 1000 mache, wahrscheinlich ein bisschen mehr und das H1 ist jetzt 90 Kilobyte groß, weil so ungefähr 90 Kilobyte die 1000 Zeilen sind. Ja, also, und dann war halt irgendwann Schluss. Und deswegen hat es Feind abgebrochen und deswegen hat man in dem ersten Tief vom Feind gesehen, oh, da ist weniger passiert. Jetzt hätte das Feind selber abbrechen können, das kann man so erstmal nicht entscheiden, ob Feind einfach die Nase voll hatte, aber warum soll es einmal so und einmal anders sein? Das heißt, es muss was mit dem Ausgang der Pipe zu tun gehabt haben. Mit S3s kann man die Prozesse alle angucken und überwachen. Und, aber. Also mit T nachgucken, S3s kann man dann drauf kommen, was ist. Ist allen so ungefähr klar, was da Böses passiert ist. Jetzt ist, mit T kann man mal gucken, wo gehen die Daten verloren. Jetzt ist die Frage, wie macht man es richtig? Variante 1 habe ich schon mal so als Orakelspruch rausgegeben. Crap-A macht immer alles ASCII. Aber an jeder Stelle, wenn man mit Crap irgendwas sucht, zu befürchten, da ist was binär und schwierig. Das hat alles mit diesen Lokalis und den verschiedenen Interpretationen von Zeichensätzen zu tun. Und wenn man umstellt, dass man das irgendwie anders haben möchte, dann geht es auch gut. Und die zweite Lösung, sowas besser zu machen, sieht auf der Kommandozeile erstmal gruselig aus. 48. Ja, ohne Tiefe und sonst was. Geht gut. Geht nicht gut. Man kann jetzt entweder jedem Prozess einzeln, jemand vor einem Prozess, das wichtig ist, dass es vor dem Prozess steht, LC all gleich zum Beispiel Post C. Ich werde da gleich noch mehr Beispiele zeigen. Oder der würde alle diese Zeichensatz-Sachen komplett umsetzen oder ganz explizit geht es um den Character Type, LC underscore Character Type. Mach da nicht, mach mal nur DE. Das ist Latin 1. Weil kein Punkt UTF-8 dahinter ist. Jetzt gehen müssen. Ja, mal gucken. Das ist, also eigentlich würde ich da mal C hinschreiben wollen. Ach, langsam. Das mag jetzt an diesem Mini-Ubuntu liegen, das kriegen wir so raus. Man kann das explizit machen, Export, aber da komme ich gleich hin. Das Kommando, mit dem man das immer gucken kann, was geht, da gilt es genauso. Ich kann das für dieses eine Kommando vor dem Kommando auf der Kommandozeile setzen. Und hier auch, wenn ich sage, LCC-Type ist alles. Ah, wenn man genau hinguckt, ach. Dann habe ich jetzt zwar den LCC-Type auf irgendwas anderes gesetzt, aber hier unten sagt er, LC-All ist auch gesetzt. Wer macht denn sowas? Egal. War ja mein erster Ding, aber ich wollte es schön machen. Das heißt, wenn LC-All sticht, ich kann jeden einzeln setzen, aber wenn LC-All, dann setze ich den einen auf C und dann anschließend alle auf All und dann ist es auch wieder weg. Kann man also entweder so machen oder DE, da kann man jetzt eventuell auch sagen, oh, habe ich nicht installiert. Ja, genau. Da gibt es eine Fehlermeldung, weil in diesem Mini-Ubuntu jetzt nur Englisch UTF-8 drin ist. Deswegen, ich würde auch, weil DE weiß ich ja auch nicht. Das sind dann 8-Bit-Umlaute, das ist genauso hässlich böse irgendwie. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, sagt man entweder C oder POSIX. Die beiden sind fest verdrahtet, das sind mit ASCII oder irgendwie, aber die stören sich ja. Also es dürfen 8-Bit-Zeichen sein, aber es gibt nichts Böses und Binäres und irgendwie. Mit denen geht es immer gut. Das heißt, wenn man da auf der sicheren Seite sein will, dann geht man tatsächlich, er macht LC All für den Fall, dass das Betriebssystem schon gesetzt hat, oder LCC Type C, exportiert das. Dann kommt hier ein A. Ohne Handkrücken, dann kommt hier ein Output raus. Wenn man das so macht, dann habe ich allerdings Probleme jetzt noch mit Dateien, wo Umlaute drin sind, Dateinamen, das ist alles ein bisschen blöd, deswegen würde ich das auf der Kommandozeile so nicht machen, aber in Shell-Skripten. Wenn ich mir jetzt tatsächlich irgendein Shell-Skript bastel, das sucht was, tut was, macht was, dann kann das, also immer dann, wenn ich auf die, ich mache es nicht in jedes Shell-Skript rein, aber immer wenn ich auf die Nase geflogen bin, steht plötzlich in der ersten Seite von so einem Shell-Skript Export LC-All gleich C, da war mal was mit Binärzeichen und das wäre jetzt auch so ein Fall gewesen, wenn ich da jemals selber reingelaufen wäre, dann hätte ich vielleicht schon viel früher bei jedem Feind und Crep und sowas das. Dann hat man die Probleme weg. Das Crep stört sich. Außer ich möchte König mit Ö suchen. Also ein Crep auf König mit Ö geht in der Umgebung nicht mehr, weil in dem Character Sat Set C gibt es kein Ö für König. Muss ich mir dann einfach sparen. Könnte man dann noch so machen? Man darf dann Echo, ja, irgendwas ist ja egal. Also ich kann dann nach König greppen, entweder so. Punkt ist der Wildcard für genau ein Zeichen. Das würde dann matchen, wenn vom Input Latin 1 Ös reinkommen. Ein alter König aus 8-Bit-Zeit. Und wenn ich sowas suche, dann, aber er findet nicht nur König, da würde auch ganz viele andere, da passen irgendwelche zwei Zeichen rein. Und ein Unicode 8-Bit-Zeichen würde das App mit LCC-Type C so auch finden. Aber auch ganz viel anderen Schrott. Also, solange ihr nicht nach Umlauten suchen müsst, deswegen schreibe ich mich mit OE in der Computerindustrie, sonst bestehe ich auf meinem Umlaut, aber hier ist es schwierig. Oh, wir nähern uns ganz furchtbar dem Ende. Deswegen will ich den Teil jetzt hier eigentlich easy beenden. Message hier, mit Crap muss man tatsächlich, und wenn man nicht weiß, wo die Daten herkommen, das war jetzt nur, weil da zufällig so Dateinamen von irgendwen rumlagen. Dateinamen kommen wohl von dem Webserver, das können Dateinamen von Windows sein, da werden wir vielleicht gleich noch drüber stolpern. Windows-Dateinamen haben vielleicht auch Umlaute, aber vor allem Leerzeichen und sowas drin. Man weiß immer nicht, oder es müssen nicht Dateinamen sein. Das Crap kann ja jetzt tatsächlich eine Datei sein, die ihr gekriegt habt, ein Text, den jemand getippt hat. Und ihr nicht wisst, woran ihr seid und welche Codierung da drin ist, dann ist tatsächlich am besten, man fängt mal mit LCC-Type-C an oder guckt sich das an. Jetzt auch viel früher wissen können. Im Nachhinein ist man immer total schlau, wenn man das mal weiß. Gibt es ein totales, tolles Kommando-File? Das sagt mir immer, was ist denn das? Bin-ls ist ein Executable, das ist binär. Das sagt mir, wo war ich da? Zum richtigen Unix gehen. Weil, was liegt hier sonst so rum? Der kann sagen, ah, das sieht aus wie ein PDF-File, das ist auch irgendwie binär. Ich kann PowerPoints und sonst was erkennen. Und wenn ich das viel früher gemacht hätte, auf die Find-Datei, das ist das. Die Originaldatei. Minus groß L, weil es ein symbolischer Link ist. Und sagt, ah, oh, ist ein symbolischer Link. Da hätte er schon gesagt, das ist doch ISO 8859. Das ist eine Latin, irgendwas, das ist eine 8-Bit. ASCII-Code-Datei. Ja, kein Unicode. Bei Unicode würde das, mal gucken, habe ich sowas? F? Würde es zum Beispiel so aussehen. Ja, da ist zum Beispiel, wie man König mit Unicode schreibt und irgendwo gibt es dann auch noch aus frühen Zeiten. Da gibt es zum Beispiel den König als ISO 8859. Da hätte man dann auch schon ahnen können, dass ein Kommando, das jetzt UTF-8, da war, dann eventuell sagen könnte, das ist CREP und das eventuell auf dem falschen Output-Kanal ausgeht. Und da bricht der ab, das Neue macht es ein bisschen anders, auch nicht so richtig gut. Die letzte Überraschung, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ist, ja, ich habe dann diese Datei namens Liste gekriegt von dem netten Menschen und ich habe auch gefragt, ob ich die denn verwenden darf und sowas zeigen darf. Ja, klar, kein Problem. Und da war die Idee, jetzt nicht immer bloß mit Cut-Dateinamen, sonst was, ich wollte wirklich alle Dateinamen haben und auch mit rumspielen können und sowas. Das ist die Originalliste, die ich gekriegt habe von seinem Feind. Und da steht immer erst das Verzeichnis, Unterverzeichnis drin. Jetzt möchte ich mir die alle anlegen. Das ist auch so Feind und Friends und irgendwas. So, das Problem ist, ich darf den Dateinamen erst anlegen, wenn es das Verzeichnis gibt. Also muss ich jetzt erstmal hergehen, hinten die Dateinamen wegschnippeln, dann habe ich nur noch die Verzeichnisse übrig, dann lege ich die Verzeichnisse alle an und wenn die Verzeichnisse alle da sind, dann kann ich einen Touch drauf machen. Total einfach. Also wie macht man sowas? Hinten mit SED, einer der vielen Freunde von Feind und Co. Da kann man sagen, suche und ersetze mir zum Beispiel einen Slash und dann ganz viele Nicht-Slash-Zeichen bis zum Zeilenende und ersetze das durch nichts. Kann ich viel erzählen und mache das mal auf diese Liste. Dann gucken wir wieder, für alle, wenn wir so in der Pipe... Ups. Halt, einmal reicht. Mal angucken, was er macht. Ja, beim ersten Mal, da gab es nichts wegschnibbeln. Beim zweiten Mal hat er eben den da weggeschnibbelt. Interessant ist jetzt eigentlich der hier. Das JPEG-Zeug ist verschwunden. Und da sind jetzt ganz viele Verzeichnisnamen übrig. Wenn man sowas hat, dann gibt es dafür einen der guten Freunde von Feind, X-Orgs. Ich mache gar nicht mehr Sorg dazu. Das Schöne an Feind ist, mit den Dateinamenslisten, ich suche mir alle B-Files, Object-Files, irgendwas und möchte mit denen was machen. Der Klassiker von Feind ist dann immer, man sucht irgendwas nehmen. Und früher hat man gesagt, minus exec, führ mal was aus. Zum Beispiel ls-l mit dem Kommando. Alte Feind, man page syntax fernschreiber. Ich habe jetzt hier nichts zu finden. Das ist Ubuntu, da gibt es keine. Wird es da Files geben? Feind, da gibt es eine Feind. Egal. Böse. Minus exec, ganz böse, weil der macht jedes Mal ein neues Kommando für jede einzelne Datei. Wenn er jetzt 100.000 Dateien findet, dann macht er 100.000 Mal irgendwas. Dafür gibt es das schöne Kommando xargs, gab es schon fast. Mit so Feind und sowas, dann sagt man, oh, da kommen jetzt ganz viele. Ach, das habe ich gerade gelöscht. Kommt gleich wieder. Ich habe eine Namensliste, die muss nicht von Feind kommen, die kann von Feind kommen, aber hier, das jetzt, leg mal ganz, ganz viele Verzeichnisse an. Und ganz viele gleiche, dann kann man doch sagen, ah, da sind so viele Dupletten, da kann man so ein bisschen Unique machen, wenn es da ist, dann weniger. Und dann sagt man X-Args, da kommen ganz viele Namen und jetzt geh mal her und pack immer so viele von den Sachen, die da über Input kommen, auf eine Kommandozeile, wie die Kommandozeile lang wird. So eine Unix-Kommandozeile darf nicht beliebig sein. Früher waren das mal nur 10 Kilobyte. Heute ist es Hausnummer meistens 2 Megabyte. Da gibt es noch andere Limits, aber anderes Thema. Und da kann man sagen, jetzt möchte ich die Verzeichnisse alle anlegen. Da blubbert er mich ein bisschen voll, von wegen cannot erase, weil er hat es schon mal angelegt, das kam halt jetzt ein paar Mal, weil es da mehrere Unterverzeichnisse gab. Ich habe jetzt hier ganz viele tolle Verzeichnisse. So, jetzt habe ich die Verzeichnisse alle. Jetzt kann ich hergehen. Das gleiche Spiel eigentlich. Das ist gerade, aber ist egal. Nämlich alle Einträge da drin und sage Touch. Verzeichnisse gibt es jetzt alle. Weil ich da. Ich habe hinreißen lassen, so einen Export zu machen. Weil es wäre nicht gut gegangen, wenn da nicht jetzt die Zeichen aufzieht. Also machen wir das und einfach auch nochmal gesehen. Anset, ich will das nicht mehr haben. Also das war so geht's dann gut. Es gab keine Fehlermeldung, total überraschend. Also weg. So, alles nochmal weg. Warte. Nein, weiß ich nicht. Oh, Dankeschön. Ach, weil es Caps Lock gehängt ist. Ist mir erst nachher aufgefallen, Anset. Oh, da ging's schief. Dankeschön. Halt, nochmal. Langsam. Uppercase. Prüfen. Ja. Ich lege nochmal alle, also ich habe es gerade weggeschmissen, das habe ich hingekriegt. Wegschmeißen bin ich groß drin. Ganz viele Verzeichnisse anlegen, das ist alles gut. Haben wir Verzeichnisse. Jetzt machen wir da wieder einen Touch drauf. Und da hätte man erwartet, dass das alles toll tut und da kommen wieder blöde Fehlermeldungen. Ja, das ist jetzt, wer genau hinguckt und aufgepasst hat, S1600 ist schon mal aufgetreten, da war doch irgendwas. Hier kommt tatsächlich diese Backslash 314 schon irgendwie raus. Das ist das sind genau die vier Zeilen mit den vier I's. Was passiert hier? Wenn wir mal ein Stück rauskrabbeln, mal gucken, was passiert. Was sagt er denn genau? Er sagt, bla bla bla, er macht Touch mit diesem Monster drin, not a directory. Ist jetzt blöd zu verstehen, man muss jetzt also immer mal ein bisschen gucken, was ist denn hier passiert. Gucken wir mal in eins von den Verzeichnissen rein. Ja. Da gibt es noch ein Unterverzeichnis. Genau hinguckt, da gibt es das S1600, das ist jetzt aber gar kein Verzeichnis, obwohl ich in S1600/ hier noch was hier habe, das ist eine Datei geworden. Was ist denn da passiert? Werde ich euch zeigen. Was jetzt, also ist mir tatsächlich passiert, wo ich dann gesagt habe, na okay, probiere ich mal aus, ob sich das demonstrieren lässt. Das muss was mit dem MKDIR zu tun haben. Mal gucken, was hier rauskommt, also hier SED, gucken wir mal, was kommt alles raus mit den Verzeichnissen. Das ist jetzt wieder das CREP. Das liegt nur in dem CREP. Da wissen wir, CREP-A hilft. Und was hier rauskommt, ist, wenn wir hier das wird, machen wir das mal mit CUT. Also das ist, was in der Datei wirklich drin steht. Sieht so aus. Was das SED draus macht, die Idee war ja, ich will hinten die Dateinamen abschnibbeln. Wenn man genau anguckt, das ist der Dateiname, den ich gerne abgeschnibbelt hätte. Ab dem letzten Slash alle Nicht-Slash-Zeichen bis zum Zeilenende. Das ist, was dieses komische SED da sagt. Wenn da aber so ein Binärzeichen drin ist, dieses SED weiß, dass es Unicode ist, dann denkt sich das plötzlich, da ist ja wieder so ein komisches Binärzeichen drin, mein Terminal nicht anzeigen möchte. Und dieses Punkt, Stern, Punkt matcht alles, außer böse Binärzeichen, die nicht kompatibel sind. Und dann hat sie halt mal nicht gematcht und nicht abgeschnippelt. Und dadurch ist jetzt hier dieser String hier hinten übrig geblieben. Und das MKDIR hat versucht, jetzt S1600/ irgendwas anzulegen als Verzeichnis, konnte aber bla 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 PNG nicht anlegen, weil S1600 noch gar nicht da war. Dadurch ist das S1600-Verzeichnis nicht angelegt worden. Wenn da Touch nachher kommt, da gibt es dann eben auch das Verzeichnis mit, sieht man hier oben drüber, da hat er hier einen Touch zuerst drauf gemacht, dann gab es eine Datei S1600, kein Unterverzeichnis und deswegen No such directory, was er gesagt hat. Das maximale Gemeinheit hierbei ist jetzt, da war ich noch mehr überrascht vom ganzen Rest, SED sagt einem gar nichts. Keine Fehlermeldung, weder auf Output noch auf Error. Er matcht einfach nicht. Punktstern oder nicht Slashstern matcht halt einfach plötzlich nicht, dass so ein Latin 1 Zeichen drin kommt und die Code. SED mache ich jetzt seit 30 Jahren und Feind und Web. Aber wir haben halt noch keine 30 Jahre. Ja, also das ist tatsächlich Lessons learned für ganz viel, eigentlich jetzt lokal und sonst irgendwas und Feind. Jetzt machen wir noch 20 Minuten noch mehr schöne Sachen mit Feind. Noch Fragen dazu? Also, und das und auch hier gilt natürlich wieder, ja genau, gleich C. Irgendwo Export LC C-Type, LC All gleich C für solche Sachen werde ich jetzt noch viel mehr berücksichtigen. Gut, nicht B, solange man nicht explizit nach Umlauten sucht. Ja, das sind halt die, dann muss man wissen, was für ein Umlaut, und muss das gucken und muss das vorher dann in das richtige Zeichensatzsystem und rumfrickeln und machen. Geht alles
wird bloß das Skript lernen. Ist tatsächlich eine große Überraschung. Und Dateinamen, die man von außen vorgegeben kriegt, ZIP-File von Windows, aus dem Web, aus, ich habe keine Ahnung woher, wo das immer rumfällt und die Dateien herkommen, ist tatsächlich ein echtes Problem. Jetzt noch so ein bisschen, was hätte man Schönes machen können, wenn man nicht darüber gestolpert wäre. Wird nicht viel besser, aber sollte ganz schnell, die eigentliche Idee vom Wolfgang war, ja, wir suchen zum Beispiel alle Files, war glaube ich, meine ich, müsste was vorbereitet haben? Oder ich alle ODT? Ah. Und die Idee, ich zeig's mal nochmal. Alle Doc und ODT und sonst was Files suchen und dann gucken, gibt es da entsprechende API-Word-Dateien. API-Word habe ich dann gelernt. Suchen wir erstmal. Ich will noch einen Doc-File haben. In ODT habe ich halt schon mal ein paar hingelegt. Machen wir noch einen Touch. Demonstrationszeichen. Docx oder irgend sowas da. Jetzt kann ich mit Find suchen, wo gibt es ODT-Dateien? Ich kann mit Find suchen. Und wenn ich die dann alle suche und weiterverarbeite, ist wohl die einfachste Methode, die Brutalo-Version. Ich mache einen Find auf die einen, ich mache einen Find auf die anderen, pack die mal zusammen. Und dann sucht er mir zweimal die ganze Platte ab und ist relativ lange beschäftigt. Find kann das dann machen. Rein, sucht man die einen oder die anderen. Also das ist alles sehr strange Syntax, aber und habe dann so eine Liste. Nach dem, was wir jetzt gelernt haben, könnte man natürlich auch sagen, ich mache erst Find über alles und suche mir das dann zum Beispiel mit grep raus, wobei grep ja auch wieder nur ODT oder irgendwas suchen kann. Also ich würde jetzt sagen so, suche mir die ODT Zeilenende und vielleicht noch wirklich ein Punkt, falls da irgendwas ist, was keinen Punkt hat. Punkt wäre ein Joker für jedes Zeichen. Also wenn ich wirklich nach einem Punkt suche, muss ein Backslash hin. Das war das Gleiche. Aber jetzt müsste ich es auch zweimal machen, aber es gibt auch ein E-Grep. Dem kann man dann sagen, such mal das oder senkrechte Strich noch was anderes. Doc, dem könnte ich jetzt auch gleich noch so X-Stern hinten dran hängen. Für das Buch über reguläre Ausdrücke. Der Stern heißt immer das Zeichen davor beliebig oft oder auch gar nicht. Das heißt, da würde jetzt mit einem X, 2X, 3X. Ja, genau. X. Schlechtes Beispiel. Da jetzt auch noch finden. Da ist man nicht gut gehört. Wenn das Grep gut genug ist, kann man vielleicht auch ein Null oder einmal. Es gibt da verschiedene Varianten, man Patch lesen. Oder eben Find. Das darf ich auch. Ganz explizit. Einen, den zweiten oder den dritten. Habe ich alle. Irgendeine dieser Varianten mit Find und sowas, alle mal die zusammensuchen. Wenn man das hier oft macht, kann auch das ineffizient sein für die große Platte. Ich habe ja vorher gezeigt, auf meiner Platte geht es alles langsam, weil jetzt einfach 2 Terabyte nicht unendlich viele kleine Dateien sind. Wenn man es nicht ganz aktuell jetzt unbedingt gesucht haben muss, weil vor 2 Sekunden so eine Datei angelegt wurde, was Schönes, was inzwischen nicht mehr alle Linux-Distributionen boardmäßig installieren, aber ich extrem praktisch finde, gibt so ein Tool, das nennt sich Locate. Und ein Kompagnon dazu, wenn man dann Locate als Paket installiert, heißt, glaube ich, immer oder Find-Utils-Locate oder Null-Locate. Da läuft ein Prozess einmal nachts, oder wenn man den Rechner wieder gebootet hat, und der krabbelt sich einmal durch die ganze Platte durch, der macht es einmal, maximal am Tag, legt es in einer Datenbank ab, was meistens ein komprimierter Textfile ist, und dann kann ich aber den ganzen Tag lang sagen, locate und suche mir mal über die ganze Platte blabla.docx. Und wenn er das nur noch in der Datei suchen muss, die er sich letzte Nacht gemerkt hat, tut es auch nicht weh und gibt keine so Fehlermeldung, wie wenn ich jetzt nochmal Find von Slash und vorher gesehen haben, du darfst hier nicht und du darfst bei Proc nicht. Und Locate passt auch ein bisschen auf, dass es nicht Sachen aus Verzeichnissen von Benutzern aufzeigt, die nicht lesbar für die anderen sind und so Zeug. Aber es geht erstmal locate, Textfragmente, so DocX oder sowas, dann kriegt man relativ viel raus. Das ging jetzt einigermaßen schnell. Dann suchen wir zum Beispiel nochmal global alle ODT-Dateien. Das Punkt Doc, das könnte jetzt auch mitten im Verzeichnis sein. Oh, sieht man hier zum Beispiel DocX.svg. Aber auch DocX am Ende, das kann man dann nochmal verfeinern. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, jetzt auf die Liste zu kommen. Von den Sachen, wo ich gucken möchte, will ich die konvertieren. Locate für quer über das ganze System ist sicher die praktischste. Wenn ich in meinem Arbeitsverzeichnisbaum bin, dann nutzt das Find oder sowas auch. Habe ich gefunden, sagen wir mal, okay, das sind die vier Dateien und jetzt geht es darum, gibt es da schon diese API-Wert-Konvertierungen oder nicht? Jetzt kann ich natürlich hergehen. Die Variante 1 ist, man nimmt die Maus, abmausen und pasten und irgendwas. Achso, ja, und einen Punkt oder was Zweites gibt. Und eine Möglichkeit ist, jetzt kann man Zeile für Zeile gucken. Das heißt, den Output jetzt mal so mit while Zeile einlesen. Echo, dann noch rein. Da lese ich jetzt eine Zeile, mache da irgendwas und jetzt möchte ich natürlich nicht die Zeile nur ausgeben. Ich würde jetzt zum Beispiel ganz gern wissen, von den ODT liegt da eine API-Wert, die heißt .abw rum. Und da führen jetzt extrem viele Wege hin. Eine ist, man kann jetzt von diesem Line, von diesem Dateinamen, nehmen wir mal an, dass es ein gültiger Dateiname ist, irgendwas wegschnippeln, da gibt es ein das Baseline, die Shell kann das viel schneller machen, da kann man jetzt sagen, ich schnippel hinten mal irgendwas mit Punkt Stern ab. Machen wir ein Echo hin. Gut. Jetzt hat er Punkt, irgendwas dahinter am Ende des der Zeile abgeschnippelt und dann hänge ich ein APW dahinter. Echo zeigt mir jetzt, was ist, ja, aber ich will ja nicht nur wissen, wie das heißt, ich möchte das schon, LSML. Sagt er, habe ich nicht. Okay. Ja? Da war der Kommentar, er kann passieren, dass die Doc und ODT, also dass es Text 1 ODT und Text 1 Doc gibt, da werden wir uns dann auch noch drum kümmern. Letztendlich, wenn er zwei so Sachen hat, muss man sich immer ein bisschen überlegen, aber jetzt geht es erstmal darum, wie kommen wir überhaupt hin und was werden dann zu Sonderfällen? Die Sonderfälle machen wir danach 6. Jetzt muss ich tatsächlich geschwind gucken, wie das mit dem Konvertieren ging, weil das zu lange her ist. Irgendwas Convert to, irgendwas, ah, Format to. Das ist alles. RTF, ja, so OnePage, ja, to AbiWord, ABW. Mal gucken, ob das funktioniert. Also die Idee wäre, oh, da gibt es was nicht. Sagt dann AbiWord. Also wenn ich feststelle, das ist noch nicht da, wie ich feststelle, kommen wir gleich hin. AbiWord, du. Da müssen wir wahrscheinlich ABW sagen. ABW. Und zum Beispiel ODF Text 1. Mal gucken. Das minus true. Ja, mal gucken. Okay. Und da gibt es jetzt neu eine Datei. Also da sind vorher noch gar keine ABWs drin gewesen. Demo. Hat er jetzt angelegt. Wenn ich das nochmal mache, mache ich das wahrscheinlich nochmal. Okay. Also das wäre das, was ich gerne ausführen würde, wenn es noch nicht da ist. Merken wir uns mal. Jetzt ist die Frage, wenn hier mit dem ls-l sagen, eine Liste, hör auf. Und statt jetzt das Listen zu machen, der Dateiname, um den mir es eigentlich geht, kann man in der Shell so prüfen, gibt es da irgendwas minus R, was readable ist? Guck mal, ob es eine API-Word-Datei gibt, die schon lesbar ist. Wenn man das schön macht, dann kann man zum Beispiel schreiben, if not, wenn es nicht lesbar ist, kann ich entweder, darf ich glaube sogar außen hin machen oder auch hier innen lesbar ist. Ich finde die Syntax nicht schön, es kommt gleich noch schöner. Wenn, dann mach mal was zum allein und das if muss man mit dem Vieh aufhören. Fehler, aber so, irgendwie so, mach mal irgendwas. Und statt dem if für so Kleinigkeiten gehe ich hierher und schreibe, guck mal, ob das lesbar ist. Und danach kann ich jetzt mit und Ja, oder mach mal. Warte mal, Gabenzahn. Und bei irgendeiner Abfrage, guck mal, test mal irgendwas, grab jedes Programm, das so ein Output liefert, das eckige Klammer ist nicht auch noch ein Unix-Programm, hätte man mit dem grab machen können, wenn du nichts gefunden hast, dann mit und, das heißt immer, wenn das ist und gut ging, dann mach mal, also wenn das grab glücklich ist, dann mach so schon da oder habe ich gefunden. Oder diese zwei senkrechten Striche ist dann die oder, also am besten immer Bedingung und mach mal oder mach was anderes. Und hier sagt er einmal schon da für eine von den Dateien und bei dem anderen sagt er, mach mal irgendwas. Das heißt, den Teil brauchen wir eigentlich gar nicht. Sondern wir wollen, wenn es nicht gut geht, ob es da ist, oder mach mal. Mach mal, Kommando habe ich mir schon vorbereitet und da gerade mal so ein Cut and Paste aufgehoben. Darf man nur nicht vergessen, dass wir nicht immer das Gleiche hier konvertieren wollen, sondern das ist eben genau die Originaldatei, die $line steht. Aus dem $line den neuen Dateinamen, den ich gerne hätte, generiert. Hier mit so merkwürdigen Shell-Sachen. Dann habe ich schon mal, ach, das hätte ich gern. Wenn es nicht da ist, guck mal, ob es da ist, oder guck mal das Abi-Wert auf und guck mal, ob das funktioniert. Und da man nie so richtig sicher ist, ob sowas gut ist, mache ich immer erst ein Echo in so ein Programm. Dann sehe ich, ja. Außer in die Kommandos aus, die ich mal zusammengefriemelt habe. Bevor ich das dann ausführe, mache ich tatsächlich ganz gerne einmal so ein einzelnes Kommando mit Cut und Paste. Mal irgendwie gucken. Ist zumindest keine Fehlermeldung. Also wenn ich da jetzt eine Minus vergessen hätte, hätte mich das Abi-Wert wieder angeblökt und ich hätte mal gucken können, was ist noch falsch oder so. Ja, aber wenn das dann alles gut ist, kann man den hier wegmachen. Ja, von Abi-Wert. War nichts passiert. Was hat gedacht, was da nicht, dass er jetzt ein paar Mal Abi-Wert aufgerufen hat und im ODT gibt es mehrere Sinn. Wenn ich das gleiche nochmal mache, dann geht es relativ schnell, wenn nur das Feind macht und einmal durchgucken muss und er hat nichts gemacht. Kann man auch prüfen. Wenn man so einer Shell auf die Finger gucken möchte, was sie denn so ausruft, kann man so sagen Z-X. Dann sieht man, ups, welche Kommandos ausgeführt werden und man sieht dann, er führt das Kommando Feind aus, Kommando Read und dann führt er das Kommando eckige Klammer, guck mal, ob es da was zu lesen gibt, macht er wieder ein Read, nächste Zeile, diesen. Aber mehr hat er nicht gemacht, weil alle schon da sind. Gegenprobe, jetzt kann ich die Abi-Wörter-Dateien ja mal wieder wegschmeißen. RM. Da sieht man auch schön, durch das Z-X, dass das RM-Kommando gar nicht mit den Wildcards aufgerufen wird, sondern die Shell erstmal hergeht, dieses Wildcard-Zeug ausführt und die eigentliche Kommandozeile wie RM aufgerufen wird, also RM explizit Dateinamen. Im ODT sind jetzt wieder nur noch meine Ausgangsdateien, wenn ich jetzt mal mit diesem Feind laufen lasse, dann sieht man jetzt tatsächlich, er ruft AbiWord für die Input-Datei auf und wenn ich es nochmal mache, dann ruft er sich nicht beides mal auf, weil ich geguckt habe, ist schon da. Wenn ich genug CPU-Zeit habe, könnte ich es immer neu generieren lassen, aber das ist ja relativ gut. Also so kann man dann anfangen, durch die ganze Platte oder sonst wo zu fräsen. Jetzt kommen die meisten Doc-Files natürlich wieder aus der Windows-Welt. Das ist total lästig, weil mein Prompt so komisch ist. Ja. Jetzt machen wir noch eine Demo-Datei. ODT. Oh. Wenn ihr solche Doc-Files unter Windows angelegt hat, mit dem Leerzeichen drin. Soll ja vorkommen. Welches Spiel jetzt hier nochmal mache? Lauter komische Meldungen. ODT, hallo. Der Operator. Hat jetzt gar nichts mit dem Crap und Minus A zu tun, aber ist auch irgendwie komisch. Auch da ist jetzt schon wieder Z-X ganz bisschen hilfreich. Mal gucken. Was macht er denn wirklich? Wenn ihr hier genau hinguckt, dann führt er dieses Programm wirklich Klammer auf mit Minus R und macht genau den Dateinamen. Ja. Gerade angelegt. Er sagt ODT. Das sind diese blöde Auswirkungen von Leerzeichen auf der Kommandozeile, weil Leerzeichen halt immer einzelne Dateinamen, alle Parameter, Input, Output, sowas trennt. Und ich kann es weder mit der Maus so einfach hinmausen, noch da irgendwie machen. Wenn da Leerzeichen drin sind, dann muss man mit denen auch lieb und nett umgehen. Dann führe das in doppelte Gänsefüßchen. Da wird kein Weg dran vorbei. Und da man nie weiß, ob da Leerzeichen drin sind, wird einfach alles, was mit so Shell-Variablen und sowas gemacht wird, von irgendwoher kommen, wo man sich nicht wirklich sicher ist. Ja, also hier drin muss halt genau ein Dateiname stehen und das minus R nimmt das nächste Wort, das ist der Dateiname, und da darf sonst gar nichts mehr kommen, weil danach höchstens nochmal noch andere Operationen für Test in noch was. Aber es muss klar sein, das muss der ganze Dateiname sein und hinten das API-Wert würde genauso auf die Nase fallen. Wenn die Gänsefüßchen jetzt nicht da sind, sagt das API-Wert halt auch irgendwie, wenn den File-Name kenne ich nicht, deshalb gibt es noch alles. Mit Gänsefüßchen sollte das hoffentlich besser gehen. Hat sich nichts beschwert. Verzeichnis ODT, auch in HalloHarald.abw.
Das war jetzt langsam zu.
Gestern durften Sie auch überziehen.
Deswegen hast du ja
schon. Da kann man jetzt eine ganz große Eimerkette aufmachen mit Feind und bösen Zeichen, die da kommen. Und wenn in dem Feind schon ein Sternchen drin ist, ich könnte jetzt einen Dateinamen mit einem Sternchen anlegen. Und wenn ich den dann finde und mit einsetze, dann und da API-Word Stern macht, dann geht plötzlich das API-Word her, freut sich und nimmt alle die Dateien in meinem lokalen Verzeichnis. Überall Gänsefüßchen hinmachen. Da gäbe es jetzt ganz, ganz viel Demos zu machen und zu tun. Das ist jetzt relativ ineffizient noch gewesen. Ich gehe durch alle Dateien durch. Zwei Sachen will ich noch zeigen, so zum Schluss, wie man sowas einfach anders machen kann. Ja, weil bis hierhin habe ich jetzt einmal so Find gemacht oder Locate und irgendwie relativ effiziente Fallliste gemacht. Für die vier Dateinamen ist das gar kein Thema. Geht aber auch ganz anders, einfach von der Denke her. Suche mir nicht nur die Dateien, die ich gerne konvertieren will, sondern suche mir auch gleich noch alle Ergebnisse aus. Ah, jetzt habe ich gerade gelöscht. Ah, nein, da fehlt noch ein Ohr. Blöde Syntax. Ja. Jetzt habe ich eine Liste mit allen Inputs und allen, die ich gerne generiert haben möchte. Einfach so mal ein bisschen Denke kriegen, was man noch so machen kann. Und letztendlich, wenn das gut geht, raus. Dann würde ich eigentlich immer erwarten, es gibt immer ein Text.InputExtension und Text.abw. Ja, das ist, also lassen wir mal aus, dass jemand die gleiche Dateinamen als Doc und ODT rumliegen hat. Wenn er das hat, sind die vielleicht auch identisch, das muss ich aussparen. Blöd ist es, wenn es zum Beispiel nur eine ODT-Datei wird, überlegen wir uns gleich. Wenn ich jetzt hergehe, also irgendwo Fallliste generieren und ich jetzt zum Beispiel überall hinten meine Extensions abschnibbel, SED wieder schön, hat böse Zeichen kommen, würde gerne einen Punkt und kein Punkt Slash, ganz viele kein Punkt und Slash bis zum Zeilenende irgendwie wegschnippeln. Dann müsste ungefähr sowas rauskommen. Vielleicht jetzt wieder nur noch Dateinamen, ob API, ob Doc oder irgendwas. In irgendeiner Find liefert nichts sortiert und gar nichts raus. Also, deswegen sollte man immer, wenn man Find macht und speziell dann hinten vielleicht noch an Reihenfolgen denkt, das mal irgendwann sortieren. Kommt da jetzt zunächst mal nicht so drauf. Also, da gibt es ein API-Wert und irgendwas. Aus der sortierten Liste. Mal wegschnibbeln. Und eigentlich müsste jetzt immer ein Doc und ein Abi und irgendwas geben. Ich würde die mal durchzählen. Wunderschönes Kommando unique-c, wenn das sortiert und zusammensteht, kann man einfach mal zählen, wie viele gleiche kommen da an. Und dann sehe ich, es gibt da jetzt zwei Text 1 und irgendwie. Jetzt, wenn es da kein Abi-Wert gibt. Oh, da ist nur einmal, oder wenn ich die alle lösche, ja? Okay. Ich habe jetzt noch nie eine Schleife gemacht, irgendwas einzeln angefasst, aber damit habe ich sehr effizient eine Möglichkeit herauszufinden, für welche von den Dateinamen Doc, API, irgendwas, genau eine Variante. Und habe ich wieder ein paar zu viele. mal einen wieder an. Ah, das war der Unikenze. Einen hätte ich gern. Dann jetzt suche ich mir alle die raus, die eine 1 stehen haben. Leerzeichen 1, Leerzeichen, irgendwie mal genau hingucken. Und nur, die will ich haben. Und jetzt muss ich die erste Spalte loswerden und den Rest machen. Aber das sind alles so Sachen, die laufen Streaming, die sind extrem gut programmiert. Da ist keine Weitschleife. Mach was mit jeder einzelnen Zeile. Das geht über 1 Million Zeilen ratzfatz drüber. Wenn man so viele Abi-Word-Files generieren möchte. Jetzt brauche ich eigentlich bloß hinten noch den zweiten Dateinamen. Da könnte ich jetzt while read irgendwas machen. Da muss ich jetzt aber ausprobieren, ob AbiWord mehrere Dateien am Stück konvertieren kann, weiß ich. Und je nachdem kann man das jetzt schneller und weniger schnell machen. Mal ausprobieren. Du, AbiWord, jetzt würde ich wollen, wenn ODT. Mal gucken, ich gebe da zwei, also Echo, was macht das? Jetzt zwei Dateinamen an Doc oder irgendwas heißen. Mal gucken, ob der jetzt da wirklich zwei Sachen konvertiert. Er hat nicht beschwert. Er hat zwei AbiWord-Files eingegeben. Warum? Damit können wir dann. Okay, wir kriegen hier eine Liste raus. Ganz viele. Jetzt müssen wir die erste Spalte wegschnippeln. Ah. Ich habe hier mit Grep, dann kann ich jetzt mal so sagen, SED, das ist die beste Lösung, aber da könnte er dann. Schnippel mal so eine 1 mit Leerzeichen, das darf dann in keinem Dateinamen weg vorkommen. Weg. Dann bleiben nur noch die Dateinamen übrig. Andere Variante wäre zum Beispiel Cut. E. Charakter 8 bis irgendwas. E. Abzeichen 8 und aufwärts. Da ist aber noch ein Leerzeichen übrig. Abzeichen 9. Hier vorne hat man gemerkt. Also die ersten 8 Zeichen sind die Nummern. Falls es nicht mehr wie 8 stimmt. Irgend sowas, dann habe ich nur noch die Dateien und jetzt können wir das nicht nachs machen und dem das AbiWord. AbiWord, ja, das ist so die Abo-Falle. Du gleich ABW. Nein. ABW und dann tut er wieder. Ah, tut er vielleicht wieder hinten die ganzen Dateinamen drauf machen? Echo gucken. Oh. Noch ein Blüten. Wenn ich das jetzt so machen würde, weiß gar nicht, was mal gucken, was passiert. Ich möchte, es geht nicht. Weil ja jetzt das Punkt ODT und irgendwas ist not valid, beschwert sich, weil heißt ja gar nicht so, das heißt Punkt. Dann geht's so schön elegant halt erstmal wieder nett. Also gucken, was haben wir wirklich? Substitute, ein Ende, Punkt, Stern, was? Da war noch ein Sternchen dran. Mal das probieren. Orgs gehabt. Das versucht auszuführen. Da gibt es ja nicht, weil, wie ich vorher bei dem RM schon mal gezeigt habe, das macht ja die Shell für uns. Jetzt haben wir keine Shell und sonst irgendwas. Ja, und was da hinten rauskommt, ist tatsächlich Punkt irgendwas. Oder auch nicht. Was hier rauskommt, mit AbiWord, also mit Echo, das würde ich ganz gerne ausführen, wenn ich das jetzt abmausen schnell ausführe, dann tue das. Und ich kann jetzt hier einfach sagen, nimm mal da nochmal eine Bash und führe diese Zeile, die hier gerade rauskommt, eine einzige Zeile aus, eine Widerworte. Man fällt auch auf, dass jetzt plötzlich aus den Sternchen irgendwelche Extensions geworden sind, je nachdem, was da halt gerade rumlag. Wenn ich jetzt reingucke, ganz ohne Schleifen und sonst was, mal hier hinten ist nicht viel passiert, weil die Dateien leer waren. Das ist aber ohne Iteration und sonst irgendwas, hätte man natürlich auch. Viel, viel einfacher verständlich, aber weil N für die Nummer und F für den Pfeil. Ja, das ist dann, da kommt dann das $F raus. Dann kann ich an der Stelle jetzt wieder sagen, mein AbiWord ist. AbiW. Und als Warnung steht schon ganz oben, hallo Harald, dann kommen da jetzt wieder Gänsefüße. Und am Ende der Gänsefüße machen wir einfach einen Punkt dran. Und das aus. Und? So. Jetzt bin ich überrascht, weil ich gedacht habe, na, ich mach das ja, ich habe hier was weggeschnippelt. Hat er das halt nochmal ausgefüllt und hat es nochmal konvertiert. Hier habe ich ein bisschen weggeschnippelt. App. Ja, nur die genau ein Output drin ist. Dann dürfte er jetzt eigentlich gar nichts mehr machen, weil ja alles schon weg war. Und wenn ich jetzt. Hüpp. Okay. Okay, alle wegschmeißen. Nochmal neu machen beim ersten Mal. Ja, ich mache. Bei Echo sehe ich jetzt, er würde was machen. Wenn er das mit dem Set minus X und was alles ein bisschen stört, dann kann man auch hier so eine runde Klammer auf. In der Undoch-Shell. Bei der Klammer zu ist das, das gilt nur in der Shell, in der runden Klammer und sonst nirgends. Das heißt, ich kann da zugucken, was er wirklich aufruft. Ah, er macht auch nicht, und wenn ich es jetzt nochmal mache, nichts mehr zu tun mit ganz wenig Kommando, aber er macht mir hier eine lokale Shell. Und damit kann man jetzt relativ schnell und elegant einfach nur über so Dateinamensvergleiche, oh, welche gibt es einfach zweifach, mehrfach. Es gibt noch andere Varianten, das dann nächstes Jahr. Gibt es ein schönes Tool Make. Da kann man so Regeln angeben und im Make sagt es eigentlich mehr so für den Programmierer erstmal. Wenn du da ein C-Programm hast und irgendwie das übersetzen willst, dann mach das mal so und so. Genau das Gleiche kann man für so Zeug natürlich auch angeben. Die muss man dann nur noch im Make erklären. Ah, es gibt auch so Erweiterungen wie ABW und ODT. Die C-Programmierer brauchen das nicht so oft, das ist wortmäßig drin. Dann kann man so eine Regel angeben, von ODT nach AbiWirt, macht doch einfach mal dieses Kommando. Hier packt er den Input-File hin. Und das Make prüft immer sogar, nicht nur ist es nicht da, sondern ist das Doc-File jetzt neuer. Und er führt diese Regel immer nochmal aus und führt AbiWirt aus, immer dann, wenn das Input-File neuer ist, Output-File, das heißt, wenn ich das Doc-File ändere, dann würde er einmal wieder ein neues AbiWirt generieren. Da oben nochmal ähnliche Regeln für von dem Tech-File zu dem PDF kommen. Ich habe einmal mein AbiWirt weggeschmissen. So, zum einmal zeigen, warum das so ist und warum das so schön ist. Die ODT und Doc-Files könnt ihr euch selber angucken. Das sind Zip-Files, die ganz gruselig aussehen. Und das AbiWirt hat tatsächlich was, ABW. Aha. Und hier kann man relativ, irgendwo steht was mit Hallo drin. ABW. Die Demos weggeschmissen habe. Und das Hallo St. Augustin von letztes Jahr auf der Frostcon kann man tatsächlich im Textmodus schön Zeile für Zeile einzeln lesen. Das wird man in den ODT-Files so nicht mehr sehen. Eins. Da ganz, ganz viele Dateien drin und in irgendeinem von denen steht, Content. Da steckt auch Content drin. Jetzt anguckt. Macht. Ja, also man kann es tatsächlich sogar lesen, es ist ein bisschen mehr Geblubber. Also im Vergleich zu, also das AbiWirt, wusste ich alle, ist tatsächlich da relativ nettes Verwalten, wenn man jetzt vergleicht, wo das so ist. Und dann so eine Volltextsuche über Doc und sonst was zu machen, aber die Idee war halt, wir suchen irgendwelche Dateien, gucken, ob der Rest schon da ist, mit Shell ist schon da. Statt dem minus R hätte ich tatsächlich die Shell kann mehr Runpages lesen, dann kann ich auch sagen NT newer than. Also ich kann wirklich abfragen, ist mein AbiWirt-File neuer? Da muss ich das neuer machen, ja. AbiWirt, wenn das neuer ist, das Doc-File oder irgendwas, das, was ich da reingehabt habe, dann, wenn es neuer ist, ist gut. Wenn es nicht neuer ist, mach AbiWirt. Dann mach das auch nicht, wenn es nicht da ist, sondern wenn man das einigermaßen effizient gestaltet, dann hat man gar nicht so viel. Dann haben wir jetzt 8 Minuten über die Zeit. Ganz herzlichen Dank für eure Geduld. Viel Spaß mit Feind und Pep und Unicode und Sieben Bedarfski. Ja.
Herzlichen Dank für den Vortrag. Es waren eigentlich mehr 2 oder 3 Vorträge. Ausblick auf Make fürs nächste Mal. Und die Dateistruktur von ODT haben wir jetzt auch kennengelernt. Gibt es noch eine Frage? Vielleicht letzt noch ein Hinweis, AbiWord ist okay, aber AntiWord ist noch besser, das kann man direkt wipen.
Okay.
Direkt, aber es geht leider nur für Doc-Dateiformate, keine Doc-It.
Hat auch ein schönes Output-Format, oder?
Ich kenne es vom Namen her, aber... einfach den ASCII-Text raus.
Oh!
Aus Word-Dokument.
Hey, noch schöner. Sehen will.
AntiWord.
Habe ich tatsächlich noch nicht installiert. Noch was jetzt damit.
Gut, herzlichen Dank. Und damit möchte ich die Session schließen. Allen einen wunderbaren Heimweg.
Das war halt.